Gesund mit Radio Salzburg. Präsentiert von der Salzburger Gebietskrankenkasse. Durch die Sendung führt Elfi Geiblinger.
Herzlich willkommen in Gesund. Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema, nämlich Depression. Obwohl es warm ist draußen für diese Jahreszeit zumindest und das Wetter eigentlich sehr schön, ist es so, dass die Tage kürzer geworden sind. Also wir haben weniger Licht, das steigert sich noch und manche reagieren drauf mit einer sogenannten Winterdepression, die vom Licht beeinflusst wird. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Betroffenen. Depression hat einfach das ganze Jahr über Saison, kann man so sagen, Herr Dr. Paulus?
Ja, grundsätzlich ist es das ganze Jahr gleich stark vorhanden.
Mein Gast heute, Helmut Paulus, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Er ist niedergelassener Facharzt in Salzburg. Herr Professor Paulus, jetzt hört man immer, dass die Diagnose bei einer Depression gar nicht so einfach ist, weil sie in vielerlei Gestalt daherkommen kann. Ist das so?
Grundsätzlich ist es schwierig, weil man ja psychologische und medizinische Kriterien unterscheiden muss. Mit einer Diagnose muss man derzeit vor allen Dingen nach klinischen Kriterien bewerten. Das heißt, wir können es noch mit Blutmessungen noch nicht feststellen. Und deshalb braucht man auch zur Diagnosestellung Erfahrung.
Wenn man sich das anschaut, wenn jemand kommt zu Ihnen vermutlich und sagt, ich bin so furchtbar traurig und niedergeschlagen, dann wird man wahrscheinlich rasch einmal in diese Richtung denken. Aber es gibt ja viele andere Symptome, die auch als Grund, als Ursache eine Depression haben, aber man merkt es nicht sofort.
Grundsätzlich versteht man unter Depression eine Störung des 24-Stunden-Biorhythmus. Und wenn man über den 24-Stunden-Zyklus hinweg die genauen Selbstbeobachtungen macht, wird man feststellen, dass eine Reihe von Symptomen betroffen sind, die in 24 Stunden auf natürliche Weise kommen und gehen. Das ist der Schlaf, das ist die Leistungsfähigkeit, das ist die Konzentrationsfähigkeit, das ist der Appetit. Das sind Kriterien, die bei Depressionen alle sehr stark betroffen sind und mehr oder weniger stark ausgeprägt sind.
Nehmen wir den Schlaf. Heißt das Schlaf, der gestört ist und nicht erholsam und gut ist?
Ja, das ist das wichtigste Kriterium, dass wir bei den Depressionen typische Etappenschlaf haben. Das heißt, dass wir zwar gut einschlafen, nach 2 Stunden wach werden, dann längere Zeit wach liegen, wieder einschlafen, wieder aufwachen und so in Etappen bis in die Früh und dann in der Früh so ab 5, 6 nicht mehr einschlafen können.
Und dann ist man wahrscheinlich entsprechend müde und vielleicht auch lustlos und nicht leistungsfähig in der Früh.
Dieses Defizit nimmt man vor allen Dingen am Vormittag mit, weshalb eines der Hauptkriterien auch der Depression des Morgentief ist. Das heißt, dass Symptome wie Antriebslosigkeit, Konzentration, eine stark reduzierte Belastbarkeit vor allen Dingen am Vormittag sehr stark ausgeprägt ist. Und wenn überhaupt die Tagesenergien zurückkehren, dann ist das eher am Nachmittag und am Abend der Fall.
Das hat aber nichts zu tun mit den verschiedenen Typen. Es heißt ja, es gibt Lerchentypen und Eulentypen, also die, die am Abend aktiver werden und in der Früh schlafen mögen und umgekehrt. Also das ist nicht ein Zeichen von Depression, wenn jemand ein Abendmensch ist und am Abend besser, leistungsfähig und fitter ist und fröhlicher als am Morgen.
Nein. Wenn jemand im Gesunden ein Morgentyp oder ein Abendtyp ist, dann wird man, wenn man Depressionen hat, wenn das ein Abendtyp ist, das leichter erkennen, als wenn das ein Morgentyp ist und da man schwer sich tut mit der Unterscheidung, was ist das Gesunde und was ist dann schon das Kranke.
Wie schaut es denn eigentlich aus mit der Vergesslichkeit? Jetzt heißt es ja manchmal, dass die Ursachen für eine vorgebliche Demenz, also dass jemand sich nicht konzentrieren kann oder eigentlich sehr viel vergisst, in Wahrheit nicht eine Demenz sind, sondern eine Depression zugrunde liegt. Ist da was dran?
Das ist eines der wichtigsten Fragen überhaupt, weil ja viele kommen mit der Angst, eine beginnende Demenz zu haben. Also auch mit 60 schon. die in Wirklichkeit aber keine Demenz ist, sondern eine schwere Konzentrationsstörung im Rahmen einer Depression. Das heißt, die Unterschied zwischen der Konzentrationsstörung heißt, man hat eine Aufmerksamkeitsstörung. Das heißt, das, was man sich merken soll, das geht überhaupt nicht in den Gedächtnisspeicher hinein. Währenddem,
das mag nicht.
Genau. Das heißt, ganz ein einfaches Beispiel, Sie lesen eine Zeitung und verlieren sich nach dem dritten, vierten Satz und wissen nicht mehr und verlieren praktisch den Faden und wissen nicht mehr, was Sie gelesen haben. Also das ist eine klassische Konzentrationsstörung und keine Vergesslichkeit. Wird aber oft so erlebt, als ob man vergesslich wird.
Dabei hat man es nie aufgenommen.
Dabei hat man es nie aufgenommen, ganz genau. Und das Entscheidende ist ja daran, dass man Depressionen immer gut behandeln kann und auch eine vollkommen andere Prognose haben, wie wenn das eine Demenz wäre.
Dann hören natürlich Betroffene, die depressiv sind, so oft von den Angehörigen, jetzt reiß dich zusammen, das kann ja nicht sein, und steh auf und tu das und mach das, reiß dich zusammen. Kein hilfreicher Tipp.
Nein, weil natürlich ja durch die Antriebslosigkeit vergeht ja unglaublich viel Motivation verloren. Das heißt, man nimmt sich was vor, schafft es aber nicht wirklich, das auszuführen. Und das ist krankheitsbedingt erheblich eingeschränkt. Am Anfang kann man vielleicht sich noch ein Stück zwingen, aber der Zwang kostet immer mehr Energie und irgendwann einmal geht auch das nicht mehr.
Also da kann man einfach nicht anders.
Nein, da müsste man eher die Angehörigen ersuchen, mehr Geduld mit dem aufzubringen, beziehungsweise zu erkennen, dass irgendetwas ja nicht stimmen kann, weil ja Depression definitionsgemäß fast immer dadurch gekennzeichnet ist, dass der Betroffene völlig anders ist, als dass er als gesunder war.
Sind eigentlich Männer und Frauen verschieden betroffen oder spielt das keine Rolle?
Grundsätzlich statistisch gesehen sind die Frauen doppelt so häufig betroffen wie die Männer.
Warum ist das so?
Das weiß man nicht. Depression ist eine klassische Krankheit, die genetisch gehäuft ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen Elternteil hat, der bereits Depressionen hat, liegt schon bei 10-15%. Im Normalfall ist es unter 10%. Wenn Sie aber beide Elternteile betroffen haben, liegt schon bei 30% Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt. Und Töchter bekommen es mit doppelt so großer Wahrscheinlichkeit wie Söhne. Warum das so ist, weiß man derzeit nicht, aber es wird natürlich auch diskutiert, dass Männer unterschiedliches Gesundheitsverhalten haben, das heißt, sich weniger leicht abklären lassen oder schleichende Depressionsformen, die nicht erkannt worden sind und deshalb auch nicht statistisch erfasst werden.
Und manchmal auch zum Glas greifen als Therapie.
Das ist ein ganz wesentliches Problem, das vor allen Dingen bis vor 40 Jahren noch ein ganz wesentlicher Faktor war, wo ja es noch keine vergleichbaren Therapiemöglichkeiten gegeben haben, dass viele zur Selbsthilfe gegriffen haben. Was man aber auch verstehen muss, weil es doch für viele ein Leidenszustand über Tage ist, wo die dann am Abend sich einfach damit entspannt haben und beruhigt haben und zumindest ein paar Stunden mehr schlafen haben können. Also das ist durchwegs verständlich, warum viele zu diesen Mitteln gegriffen haben.
Ich möchte unsere erste Anruferin begrüßen, das ist die Frau Schott. Schönen guten Abend, Frau Schott.
Hallo, da ist wieder die Petra Schott aus München.
Aus München, und schönen guten Abend.
Ja, also Ihnen persönlich, mich freut es immer, wenn ich Druck komme bei Ihnen und möchte Ihnen ganz persönlich alles Gute wünschen.
Dankeschön. Und haben Sie eine Frage, Frau Schott,
ja,
zum Thema
zwar,
Depression?
Ja, wie geht man eigentlich mit einem depressiven Menschen am richtigsten um, als Mensch, der im Allgemeinen jetzt nicht allzu viel mit depressiven Leuten zu tun hat? Ich habe nämlich aufgrund dessen einmal eine sehr gute Bekanntschaft, die jahrelang dauert hat, eigentlich sausen lassen, weil mir die Frau jedes Mal dann erzählt hat, also gegen Ende unserer Bekanntschaft, ich habe solche Depressionen und jetzt kann man ihn nicht mehr anhören, lass mir da tun wir Ruhe mit dem Schwan. Und wie verhält man sich jetzt eigentlich da am richtigsten, also als Laie, also hört man dem zu oder baut man den auf oder
ist und hilft zuhören etwas? Das ist vielleicht auch die Frage, ja.
Ah, das ist die Eigenschaft, die ich eigentlich recht gut beherrsche, zu hören, ja. Ohne mich selber loben zu wollen.
Also der erste Punkt ist einmal, es sollte eine Behandlung stattfinden. Das zweite ist, der nächste Angehörige sollte im Idealfall in die Behandlung eingebunden sein, damit er helfen kann. Und dann ist in dem Fall für die Angehörigen sicher das Wesentliche, Geduld zu haben und strukturierend zu sein. Das heißt, ihm zu helfen, den Tag mit seinem Programm zu bewältigen. Das heißt, immer wieder zu erinnern, aber nicht unter Druck zu setzen, sondern ihm beizustehen, das, was er offensichtlich aufgrund der mangelnden Motivation nicht schafft, trotzdem so langsam zu erledigen. Wir wissen ja, dass viele, die dann ab einer gewissen Zeit in die Arbeit wieder zurückgehen, kommen, die gezwungen sind, um 8 Uhr in die Arbeit zu gehen und dann, dass die sich wesentlich leichter tun, dann in den Alltag hineinzukommen.
Das hat mich jetzt echt interessiert, weil da habe ich vielleicht nicht ganz richtig gehandelt damals, es ist ja schon Jahre her, aber ich habe echt gedacht, du kannst mir doch gerne und du kannst bloß einen Schuh auf mit dem Darm.
Ich glaube, dass es vielen ähnlich geht, dass sie sich belastet fühlen, auch weil sie nicht wissen, wie man da hilft, selbst genau, wenn man es möchte.
Genau so. Und so ist mir eben gegangen. Ich meine, inzwischen ist, soweit ich weiß, die Bekannte verstorben. Und es war sogar eine relativ gute Bekannte, weil ich differenziere immer sehr genau zwischen Bekannten und Freunden. Mhm. Also bis ich immer den Begriff Freunde wirklich gebrauche, es dauert ewig. Sage ich eher lieber Bekannte als wir Freunde. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit dem Wort und finde sowieso, dass das heutzutage viel zu sehr missbraucht wird. Habe aber wirklich Ihren Beitrag recht interessant gefunden.
Das hat mich jetzt danke, echt interessiert. Danke vielmals, Frau Schrott, und ich hoffe, er hat auch anderen geholfen, die gerade in der Situation sind. Schöne Grüße nach München. Danke für den Anruf. Wer ist der Nächste? Der Herr Taverner. Grüße Gott, Herr Taverner.
Grüß dich. Ich bin selber depressiv, was Sie gerade am Anfang gesagt haben, ich habe Schlaflosigkeit, weil alle 2 Stunden munter und noch in der Früh,
in der Früh
brauche ich eine Stunde, dass ich munter wäre. Heute, dass ich Motivation und eine Stunde brauche in der Früh.
Ja, soll ich dazu Stellung nehmen? Ich möchte nur grundsätzlich sagen, dass man in der heutigen Zeit Depressionen ausgezeichnet behandeln kann. Es kann sein, dass man auf die Medikamente, auf die ersten nicht sofort optimal anspricht, aber man findet in der heutigen Zeit fast immer eine Lösung, mit der man dann zumindest arbeitsfähig ist und mit der man auch subjektiv das Gefühl hat, zufrieden zu sein.
Also sind Sie schon mal behandelt worden? Darf ich dazwischen fragen, Herr Taverner?
Nein, bin noch nicht behandelt worden, ne?
Ja, also so wie Sie schildern, habe ich es fast vermutet, weil das der Urzustand ist, mit dem man unbehandelt dann in die Behandlung kommt und wo es dann darum geht, grundsätzlich auch zu signalisieren, dass diese typischen Beschwerden wie die Durchschlafstörung, dass man in der Früh Antriebslosigkeit hat, die Arbeit nur unter einem hohen Aufwand sozusagen erledigt, dass das alles klassische Beschwerden sind, die man in der heutigen Zeit hervorragend behandeln kann.
Also, wo soll er hingehen, der Herr Taverner? Zu wem soll er einmal gehen?
Es ist, in der Zwischenzeit haben wir in jedem Bezirk eigentlich ausreichend Fachärzte, dass die so eine Behandlung übernehmen können.
Und also Facharzt für Psychiatrie.
Ja.
Herr Taverner. Ein junger gibt's ja keine.
Wo sind Sie denn her?
Von Lungau.
Aus dem Lungau. Das stimmt, da haben Sie ein Problem, weil diese Facharztstelle schon die längere Zeit unbesetzt ist.
Wo ist dann der nächstgelegene?
Der nächste wäre dann St. Johann oder Hallein.
Aha. Ist zwar ein Stückel, aber Herr Taverner, vielleicht schauen Sie trotzdem mal.
Aber das zahlt sich schon aus, auch diese halbe Stunde zu fahren, weil man es wirklich gut behandeln kann.
Wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Taverner, dass es Ihnen dann besser geht.
Ja.
Danke für den Anruf.
Wiederhören.
Wiederhören. Der Herr Krippel ist der Nächste. Schönen guten Abend, Herr Krippel.
Guten Abend. Ich durfte ja heute schon Vormittag sprechen, um 10.30 Uhr, ja, über meine Selbsthilfegruppe. Und ich würde Herrn Professor Paulus fragen, was er haltet von Selbsthilfe. Und darüber hinaus würde ich noch gerne fragen, weil ich arbeite auch in der Plattform Psychiatrie, im Arbeitsgremium bin ich da dabei. Und wir setzen uns sehr für die Nachbehandlung von Menschen mit psychischen Problemen ein. Und es ist im Moment, ist die Situation zum Beispiel in der CDK alles andere als optimal. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich würde Sie jetzt fragen, was Sie dazu zu sagen hätten.
Ich finde die Selbsthilfegruppen sehr, sehr wertvoll. Und gerade im Bereich der Depression, weil es bei den Betroffenen ganz wesentlich darum geht, auszutauschen, wie es jedem Einzelnen geht. Das ist das eine, sich auch sozusagen über die Erfahrung, die sie mit den jeweiligen Ärzten machen, austauschen, ohne dass sie auch irgendwie sich beeinflusst fühlen, sondern einfach offen einen Dialog führen, zu welchem Arzt geht man, was hat man für Beschwerden, welche Erfahrungen hat man damit gemacht. Der Behandlungserfolg, kann ich versichern, ist ganz wesentlich, also mindestens zu 50% hängt vom Patienten selber auch ab und wie gut er informiert ist. Also das ist eine Krankheit, wo die Behandlung umso besser behandelt wird, je mehr sich auch der Betroffene selber über die Ursachen, über die Möglichkeiten das alles informiert. Und deshalb ist Selbsthilfegruppe sehr, sehr wertvoll. Ich habe in einem anderen Bereich, im Parkinson-Bereich, 15 Jahre lang Selbsthilfegruppe mitbegleitet und ich kenne auch von diesem Bereich, wie wertvoll das ist, wenn man als Patient viel über die Krankheit weiß.
Also würden Sie mir da, würden Sie mit mir übereinstimmen, dass die Eigenverantwortung bis zu einem gewissen Status der psychischen Erkrankung, ich meine, es kommt immer auf die Intensivität der Erkrankung drauf an, dass es da dann schon ganz wichtig ist, das Quäntchen Eigenverantwortung zu übernehmen. Ist das richtig so?
Das ist eine schwierige Sache, weil wenn es jemandem sehr schlecht geht, ja, dann ist die Frage, wie viel kann er jetzt wirklich selbst verantworten und wie viel Unterstützung und Hilfe braucht man einfach, bis man so weit ist, dass man eigenverantwortlich auch das wieder in die Hand nehmen kann. Ich will damit nur vermeiden, dass jemanden, dem es sehr schlecht geht, dann sagt, dem suggeriert wird, er ist ja im Prinzip für alles selber verantwortlich. Die Eigenverantwortung, wissen wir, ist ein extrem wichtiger Beitrag, den der Patient leisten kann, ist aber sehr stark davon abhängig, wie gut es ihm schon geht oder wie schwer die Krankheit ist.
Wenn ich nur etwas sagen darf, also ich möchte hier die Angehörigen ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, Angehörige, Freunde, sogenannte Freunde, dass sie den Menschen nicht im Stich lassen. Es gibt ja, das ist mir ganz wichtig, weil oft wird man von der eigenen Familie verlassen. Und ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass mir meine Familie immer beigestanden ist. Aber ich kenne sehr viele, die in meine Gruppe kommen, die sind allein. Und was machen die?
Auch da gibt es übrigens Selbsthilfegruppen für betroffene Angehörige von psychisch erkrankten Menschen.
Und Sie haben das gesagt, was ich gemeint habe, dass die Betroffenen, wenn es ihnen wirklich sehr schlecht geht, Unterstützung durch die Angehörigen oder Freunde brauchen, bis sie soweit sind, auch selber wieder Verantwortung übernehmen zu können.
Herr Krippel, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Wir spielen jetzt ein paar Takte Musik einmal zum Verschnaufen. Unsere Nummer 0662 823 823. Mein Gast ist Helmut Paulus, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie in Salzburg. 0662 die Vorwahl, 823 823 die Nummer, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie vielleicht auch über Ihre Erlebnisse erzählen möchten in Bezug auf Depressionen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns anrufen. Herr Dr. Paulus, wenn ich so zurückdenke, noch vor 20 Jahren hat zu so einem Thema kaum jemand angerufen und schon gar kein Mann. Höchstens einmal eine Frau, die gesagt hat, mein Mann, und das könnte sein. Depression war so etwas, na, darüber kann man nicht reden und so etwas hat man nicht. Das hat sich geändert oder täusche ich mich da?
Nein, das hat sich sehr stark geändert. Heute haben wir schon mehr Männer wie Frauen angerufen übrigens. Und da hat sich in dem ganzen Fachbereich eine unglaubliche Enttabuisierung entwickelt. Die geht aber eigentlich schon über Generationen, muss man sagen, weil dadurch, dass es Familienkrankheiten sind, die bei den Depressionen betroffen ist, ist die Aufklärung der Eltern ganz wesentlich und entscheidend darüber, ob dann die Kinder von ihnen mehr oder weniger früh auch wieder, wenn sie Depressionen bekommen, auch die nötige Hilfe und Unterstützung bekommen. Und je früher das stattfindet, desto offener werden auch die Betroffenen und so wird sich von Generation zu Generation das immer mehr öffnen. In der Zwischenzeit ist es so, dass viele Schüler, wo einer in der Oberstufe davon betroffen ist, das dem nächsten Schüler erzählt und viele auch durch Mitschüler sogar sozusagen in die fachärztliche Behandlung kommen. Und so offen werden, das ist auch in dieser Generation eigentlich schon erfreulich enttabuisiert.
Sie sagen, ein Schüler, der betroffen ist, erzählt es anderen. Wie jung kann man denn sein, um von Depression betroffen zu sein?
Also der erste Erkrankungsgipfel ist schon ab dem 16., 17. Lebensjahr. Und typischerweise ist es so, dass man das daran erkennt, dass ein guter Schüler zum Beispiel, der völlig problemlos sozusagen durch die bisherige Schule gegangen ist, plötzlich einen massiven Leistungseinbruch hat und dass man sich eigentlich nicht erklären kann und häufig fälschlicherweise einer Pubertätskrise zuordnet. Aber in Wirklichkeit eine Depression übersieht, wobei Pubertätskrisen fast nie diese ganzen typischen Symptome wie Wesensveränderung, Konzentrationsstörungen. Nur Schüler sind natürlich besonders stark betroffen, wenn sie sich schwer konzentrieren können.
Und das vielleicht schon immer ein Problem war?
Ja. Oder, ich meine, wenn es schon immer ein Problem war, dann ist es viel, viel schwerer erkennbar, wenn jemand sich gut konzentrieren konnte, guter Schüler war und plötzlich mit den Leistungen abfällt, dann muss man, wenn es in der Familie Depressionen gibt, daran denken, dass das eine erste depressive Episode ist.
Werden Depressionen eigentlich mehr oder werden sie nur häufiger diagnostiziert? Was schätzen Sie?
Wir gehen derzeit davon aus, dass sie grundsätzlich nicht zunehmen, sondern viel, viel früher erkannt werden und die Dunkelziffer viel, viel geringer wird. Also das ist sicher auch ein Erfolg der Entstigmatisierung dieser Krankheit, der Öffnung, dass man offen darüber redet und auch, dass man in der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit natürlich sogar im Radio zum Beispiel dort anruft, was, wie Sie ja selber sagen, vor 20, 30 Jahren eigentlich relativ unvorstellbar war.
Herr Dr. Paulus, Sie haben schon erzählt, dass Schlafstörungen ein ganz wesentliches Symptom sind, anhand derer man eine Depression diagnostizieren kann. Kann auch der umgekehrte Fall eigentlich eintreten, dass jemand, warum auch immer, einen gestörten Schlaf hat, weil er vielleicht auf einem schlechten Platz schlaft oder weil er furchtbar viele Sorgen hat oder was auch immer, dass dann längerfristig gesehen eine Depression entsteht?
Der Schlaf als solches ist ein sehr komplexes und gut erforschtes Thema. Also es hat wirklich eine Hochblüte der Schlaflabors und Schlafforschung jetzt eingesetzt in den letzten 20 Jahren, wo man viel, viel mehr sozusagen über die Bedeutung des Schlafes kennt, bis hin zu der Bedeutung, was jetzt rein biologisch gemeint, auch Traumphasen, Tiefschlafphasen für Bedeutung für die Gesundheit haben, welche Hormonsysteme da ausgeschüttet werden, wie groß die Bedeutung dafür ist, wie man sich am Tag befindet, wie man sich am Abend ernährt zum Beispiel. Also das sind wichtige Themen, die alle sehr gut schon erforscht sind. Wir wissen, dass Stressfaktoren, die vor allen Dingen am Abend nicht nachlassen, häufig zu Einschlafstörungen führen, die typischerweise nicht das erste Symptom von Depressionen sind. Einschlafstörungen sind eher Stressfaktoren. Depressionsbedingte Schlafstörungen sind eher Durchschlafstörungen. Das heißt, man schläft ein und wacht dann nach 2-3 Stunden auf. Wenn jetzt jemand hohe Stressfaktoren hat und da zum Beispiel sozusagen einen starken beruflichen Ansprüchen genügen muss, dann kommt er am Abend nicht auf natürliche Weise runter und dann können Schlafdefizite zunächst einmal zu Erschöpfungen führen. Wenn jemand noch dazu sehr ehrgeizig ist, können diese dann in weiterer Folge zu einem typischen Burnout-Syndrom führen. Und wenn da keine Erholungsphasen stattfinden kann, dann ein Burnout-Syndrom im Extremfall auch eine Depression werden.
Also auch der umgekehrte Weg ist denkbar auf längere Frist. Ja. Sie haben auch noch gesprochen über Appetit, der sich verändert. Wie muss man sich das vorstellen? Welche Veränderungen gibt es da? Welche sind da auffällig?
Ganz typischerweise massive Appetitlosigkeit. Das heißt, dass man sich, so wie man sich zum Arbeiten zwingen muss man sich auch zunehmend zum Essen zwingen. Man kann das Körpergewicht über weite Strecken noch halten, aber irgendwann fangen viele, wenn sie nicht in Behandlung kommen, dann an, dann doch ungewollt abzunehmen.
Also auch das ist ein Hinweis, wenn einem auf einmal nichts mehr schmeckt.
Und ganz wichtig bei jungen Frauen, die leistungsstark sind, das nicht mit der Magersucht zu verwechseln. Das ist ein zweites großes Thema, dass viele, die ungewollt durch Depressionen abnehmen, dann mit der Magersucht verwechselt werden.
Herr Dr. Paulus, gibt es auch so etwas wie eine Altersdepression? Ich höre sehr oft, dass gerade ältere Menschen von Depression betroffen sein können.
Der Begriff der Altersdepression ist ein sehr diffuser Begriff. Das heißt, es ist sehr mehrdeutig und kein eindeutiger Begriff. Tatsache ist aber, dass im Alter so viele Krankheiten auftreten können, die Depressionen begünstigen können, zum Beispiel Diabetes, zum Beispiel Schlaganfälle, zum Beispiel Herzinfarkt, Schilddrüsenerkrankungen, also zahlreiche Krankheiten, die auch Demenzen zum Beispiel, die im Alter eindeutig zunehmen, aber die auch mit einem erhöhten Risiko einer Depression einhergehen. Und insofern ist der Begriff dann doch auch wieder berechtigt.
Jetzt heißt es ja immer wieder, dass viele ältere Menschen sich sehr ungesund ernähren, weil sie die Lust verlieren am Essen und dann irgendetwas essen. Könnte da auch ein Zusammenhang sein?
Die richtige Ernährung spielt ganz, ganz sicher für die Befindlichkeit eine ganz wesentliche Rolle. Grundsätzlich ist aber auch der Einfluss auf den Schlaf, was Ernährung betrifft, nicht unwesentlich. Also sage jetzt einmal, man sollte in der ersten Tageshälfte vielleicht die Kohlenhydratmengen eher zu sich nehmen und mit zunehmenden Nachmittag- und Abendstunden eher die Kohlenhydratmengen deutlich reduzieren, um dann auch wirklich gut schlafen zu können, um dann auch dieses ganze Insulinsystem umzustellen und für den Schlaf vorzubereiten. Das ist etwas, was sehr gut untersucht ist und auch nachweislich eine sehr große Bedeutung hat.
Und wie ist es mit dem Alkohol? Der hilft zwar vielleicht beim Einschlafen, aber wie schaut es mit Durchschlafen aus und Alkohol?
Das Problem beim Alkohol ist ganz anderes, dass es grundsätzlich die medikamentöse Wirkung beeinflusst. Das heißt, die in eine Behandlung sind, sollten möglichst zumindest in der Einstellungsphase mal auf den Alkohol ganz verzichten, damit die Medikamente ideal wirken. Und da spielt der Alkohol eine erhebliche Rolle.
Der Herr Brudel aus Oberalm ist unser nächster Anrufer. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Käblinger. Ich höre mir deine Sendungen so gerne an.
Fein.
Also ich habe vor 20 Jahren sehr starke Depressionen gehabt durch meinen Unfall. Meine Depressionen sind vollkommen weg. Und zwar gehen die Depressionen weg durch die ständige Einnahme von Vitamin B, also Beta, und Vitamin D, Dora. Außerdem soll man ständig die Omega-3-Fettsäuren nehmen. Und pflanzlich würde ich empfehlen das Johanniskraut. Das hat ja schon der Pfarrer Kneipp gesagt. Der liebe Gott hat für fast alle Krankheiten auch Kreidel wachsen lassen. Danke.
Herr Brudel, herzlichen Dank. Johanniskraut ist bekannt.
Ja, also Sie haben jetzt die sogenannten Mikronährstoffe aufgezählt, die bei den Depressionen grundsätzlich positive Wirkung haben, wobei man derzeit eher der Meinung ist, dass nicht eine dieser, sondern eher die Kombination aus all denen sozusagen eine positive Wirkung hat. Das zweite ist, Johanniskraut ist sehr gut untersucht und ist eindeutig auch bei den wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen, dass sie bei Depressionen gut wirken. Man braucht aber mindestens eine Tagesdosis von 1200 Milligramm. Das sind ungefähr 3 Kapseln pro Tag.
Gibt es als Tee aber auch, ja. Johanniskraut. Mhm. Da kann man es vielleicht nicht so gut dosieren.
Ja, aber das ist so die Richtgröße und darüber gibt es ganz gute Ergebnisse.
Also das scheint schon auch eine Rolle zu spielen, dass man das Drumherum sich anschaut, nämlich wie ausgewogen bin ich ernährt, fehlt mir vielleicht etwas, vielleicht kann man sogar vorbeugend, wenn man dazu neigt, eher ein melancholischeres Gemüt zu haben, so einen Johanniskrauttee trinken und auch dafür sorgen, dass der Schlaf möglichst ungestört ist.
Ja, es gibt 2 Dinge noch, die jetzt noch nicht genannt sind, die man vorbeugend in jedem Fall beachten muss. Das eine ist ausreichend Tageslicht. Das ist jetzt ganz ein großes Thema. Und weil Sonnenlicht, das ganz wichtig auf das sogenannte Serotoninsystem wirkt, das mit Depressionen in Verbindung gebracht wird. Und das Zweite, was auch ganz wichtig ist, ist körperliche Bewegung. Das heißt, man kann durch einen leichten Sport, indem man im Tag 20 bis 30 Minuten schnell geht oder auch vielleicht 20 Minuten laufen geht, das ganze Serotonin und Adrenalin erheblich verbessern. Und die Tagesbefindlichkeit ist deutlich gebessert.
Also bei Tageslicht laufen oder schnell gehen?
Genau, beides.
Also für ist die, jetzt für die, Berufstätige gar nicht so einfach im Winter?
Ja, weil sie die Mittagspause nützen können, aber deshalb vergessen ja viele darauf, das, was sie dann im Sommer oder im Frühjahr an morgendlichen Laufpensum erledigen, dann genau in der Zeit, wo es eigentlich besonders wichtig wäre.
Ich begrüße als Nächstes den Herrn Gschwendtner. Schönen guten Abend, Herr Gschwendtner.
Servus miteinander. Darf ich dazu etwas mitteilen?
Freilich.
Seit 4. April 1992 wurde ich vom Blitz getroffen, sozusagen, fiel ich in eine tiefe Depression.
Ja.
Ich habe nicht gewusst, was los ist, keine Ahnung gehabt, was ist, was soll's. Mein Hausarzt, den Kuchel, Gott sei Dank, hat gleich gewusst, was los ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Damals habe ich mich geschämt zu sagen, was ich habe, was los ist. Und jetzt bin ich soweit, seit Jahren eigentlich schon, weil man darüber spricht. Und ich helfe gerne anderen mit Clubmitgliedern, wenn ich so sagen darf, weiter, wie man sowas schaffen kann. Allein kann man es nicht schaffen.
Herr Gschwendtner, sind Sie noch immer depressiv oder ist das bei Ihnen?
Mhm. Nein, ja, ich bin nicht immer depressiv. Das heißt, ich bin mit diesem Freund jetzt befreundet. Ich war 4-mal in der Psychiatrie in der CDK. Das letzte Mal vor 4 Jahren und da haben sie mich so toll eingestellt, dass ich mit eigener Kraft eigentlich auch Überlegungen und weiß nicht, wie sagen Sie, ich habe es einfach geschafft. Ich nehme immer noch Medikamente, aber mittlerweile, voriges Jahr bin ich Unternehmer geworden, ganz lachen, Jungunternehmer.
Ja.
Ja, und ich lebe damit. Ja, ich habe diese Krankheit akzeptiert. Ich lebe damit. Und ich habe aber die Kraft aufgebracht, fragt mich nicht jetzt, warum, wieso, das ist schwierig. Ich kann niemand helfen, ich kann nur sagen, bitteschön, reißt euch zusammen, gar nicht, das ist der größte Blödsinn, das kann man nicht, wenn man depressiv ist. Da kannst du nicht zusammenreißen, ich war so tief, das kann man sich nicht vorstellen. Aber irgendwie kommt wieder der Schwung nach oben. Und ich nehme doch an, dass das die Behandlung war von meiner Psychiaterin, von meiner Psychotherapeutin, und auch von den Medikamenten. ohne Medikamente geht es nicht. Bitte, liebe Leute, sagt zu Bescheid. Schamzeichen nicht jetzt zum Doktor, sagt, was los ist. Und ob dann euch nicht versteht, dann geht es selbst zu einem Psychiater, der euch weiterhilft.
Herr Gschwendtner, das haben Sie eigentlich sehr schön gesagt und ich freue mich, dass Sie so offen darüber reden und vielleicht hilft das vielen, die zuhören und ein Problem haben, diese Krankheit zu haben.
20%, was man in den Medien liest, der Österreicher das Problem haben. Und ich will durch diese Aktion nur sagen, dass ich euch helfen will. Schämt euch nicht. Ich kenne nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür. Ich weiß nicht, warum ich das habe. Ich habe es halt.
Ja, danke für den Beitrag. Ich kann dem nur recht geben und sagen, dass die meisten, die zu mir zum Beispiel in die Ordination kommen, über Vermittlung von jemand kommt, der selbst schon behandelt worden ist und positive Erfahrungen damit gemacht hat. Also so wie Sie.
Dankeschön und alles Gute, Herr Gschwendtner. Auch zu Ihrem Jungunternehmertum alles Gute. Darf ich Sie schnell was fragen?
Freilich.
Was haben Sie denn für ein Unternehmen gegründet? Jetzt bin ich einfach neugierig. Jetzt ist er weg, jetzt ist es abgeschnappt. Kann man auch nichts machen, wäre ich so neugierig gewesen. Dann begrüße ich als nächstes die Frau Wimmer. Schönen guten Abend, Frau Wimmer.
Ja, guten Abend. Ich muss jetzt meinem Vorsprecher jetzt wirklich gratulieren. Der hat das ganz ausgezeichnet gemeistert und ich muss ihn auch das bestätigen, was er gesagt hat. Allein schafft man es nicht. Man braucht wirklich Hilfe und die Medikamente sind in schweren Depressionen einfach wirklich ganz wichtig. Was mir aber so gefallen hat und was ich auch bestätigen kann, das ist das Lichtschauen in die Sonne und die körperliche Bewegung. Ausdauerndes Gehen, das hat mir so geholfen. Ich bin um den Fuschelsee gegangen und ich war immer die erste Hälfte, die ich gegangen bin, war ich noch depressiv und die zweite Hälfte war dann die fröhliche. Und das hat ein halbes Jahr bis ein Jahr gedauert. Ich habe, glaube, die Depression durch eine Operation eigentlich ausgelöst bekommen. War sicher auch eine hormonelle Umstellung. Und sie ist ja fast eigentlich weg.
Wie oft sind Sie um den Fuschelsee herumgegangen?
Ja, schon sehr oft. Es ist also in der Woche sicher ein-, zweimal. Mhm. Und das war und eben das Sonnenlicht. Und wenn dann keine Sonne war, dann habe ich einfach in die Rotlichtlampe geschaut.
Ja. Die Rotlichtlampe ist nicht unbedingt sozusagen die ideale Lampe. Es gibt Lichtlampen. Das will ich weil es ist ja so, es ist ja auch nicht jeder Winter gleich und wir können es uns natürlich nicht immer aussuchen, ob wir langanhaltende Nebelperioden haben, wo man schon ziemlich lange Durchstrecken auch durchläuft. Wenn jemand jetzt trotzdem unter Herbstdepressionen leidet, die eindeutig vom Licht abhängig, gibt es in der Zwischenzeit Lampen. Das ist ungefähr 10.000 Lux, braucht man. Und wenn man eine halbe Stunde vor diesem Lichtquelle sitzt, dann ist das ausreichend für die Tagesbefindlichkeit. Oder es sind 2.500 Lux und dann müsste man ungefähr 2 Stunden vor der Lampe sitzen. Da kann man aber daneben auch was arbeiten. Man kann auch daneben, man muss nicht in die Quelle selber hineinschauen, man sollte nur im Licht sitzen.
Also muss man nicht hineinstarren, nein. Genauso wenig wie man ja beim Spazierengehen in die Sonne ständig schaut.
Genau, genau.
Da vielleicht hat mir auch einfach die Wärme gut getan.
Ja.
Das kann auch sein. Frau Wimmer, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Auch Ihnen alles Gute. Ich denke mal, wenn ich der Frau Wimmer zuhöre, hoffentlich werde ich nicht depressiv, weil um den Fuschelsee gehen oder mich exzessiv sportlich betätigen. Oje, oje, oje.
Nein, es wirkt ab der zweiten Hälfte, hat die Frau Wimmer gesagt.
Also gleich die zweite Hälfte. Ich würde gleich das Ende nehmen, fürchte ich. Und ob es dann auch so gut wirkt. Frau Machainer ist die Nächste. Schönen guten Abend, Frau Machainer.
Ja, guten Abend. Ich möchte nur sagen, dass in Lunga sehr wohl einen sozialmedizinischen Dienst gibt, der sich um die depressiven Menschen kümmert.
Ich weiß nicht, der ja. Ja, freilich, sagen Sie es.
Sagen.
Ja, ja. Oder sagen Sie den Namen oder wo findet man den?
Also einmal ist der Herr Krautgartner und Kaninski.
Ja.
Und der fährt die Telefonnummer nachso.
Ja, aber da wird wahrscheinlich niemand was zum Schreiben haben, aber versuchen wir es einfach, Frau Machainer.
Also, die erste Nummer ist 0662.
Ja.
80.
Ja.
42.
Also das ist ganz schlicht und einfach die Landesregierung, die Nummer der Landesregierung.
Ja, das
und da kann man dann, genau, und da kann man den sozialmedizinischen Dienst verlangen und sich anmelden, nehme ich an. Aber es gibt keinen niedergelassenen Facharzt, der also täglich da ist. Das war gemeint.
Ja. Aber wenn ich die Nummer noch fertig sagen darf.
Freilich.
Also 65, 52.
Mhm.
Das ist bei der
aber
ersten.
Darf ich Sie nur einmal unterbrechen? Einfach deshalb, weil sicher nicht jeder jetzt etwas zum Schreiben bei der Hand hat. Die Nummer der Landesregierung, die findet man leicht, dann braucht man auch nicht die Durchwahl und einfach den sozialmedizinischen Dienst verlangen. Nur für die, die jetzt nichts zum Schreiben gehabt haben.
Ja, ja gut. Es war mir einfach ein Anliegen, weil ich den Herrn da rückgehört habe. Und jetzt, wenn man denkt, ich da die Nummer habe, jetzt hilft es einfach weiter.
Danke vielmals, Frau Machainer.
Ja, gut.
Dann herzlichen Dank. Wiederhören. Also vielleicht noch einmal zum Festhalten. Sie haben gesagt, was ja so ist, dass es dort keinen niedergelassenen Facharzt gibt, der also quasi täglich Ordination hat.
Der sozialmedizinische Dienst ist einer der wertvollsten Einrichtungen, die der Professor Gastager vor 50 Jahren entwickelt hat, um Menschen an Ort und Stelle, oft an entlegenen Bauernhöfen, mitzuversorgen. Und zu dieser Zeit hat es im ganzen Bundesland Salzburg vielleicht zwei Neurologen gegeben, aber es hat keine niedergelassene Kassenstelle für Psychiatrie gegeben bis vor 10 Jahren. Und es ist eine Weiterentwicklung, dass jetzt in jeder Hauptstadt, also Bezirkshauptstadt, auch eine Kassenfacharztstelle für Psychiatrie gibt, die gemeinsam aber auch mit dem sozialmedizinischen Dienst sehr wertvoll sich die Betreuung aufteilt und gut vernetzt ist. Und leider Gottes ist seit diese Stelle in Tamsweg seit über einem Jahr nicht besetzt.
Ja. Aber vielleicht auch ein Tipp für den Herrn Taverner am Beginn der Sendung, der aus dem Lungau angerufen hat. Anrufen bei der Landesregierung, beim sozialen medizinischen Dienst und sagen, ich brauche Hilfe. Vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass er nicht so weit fahren muss. Vielleicht kommt da auch von Zeit zu Zeit jemand rein.
Mhm. Genau, so würde ich das. Also man soll auf jeden Fall anrufen und man wird ihm auf jeden Fall helfen.
0662 die Vorwahl, 823 823 die Nummer. Mein Gast heute ist Dr. Helmut Paulus. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie in der Stadt Salzburg niedergelassen. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas sagen möchten, dann freuen wir uns über Ihren Anruf. Ich begrüße als nächste Anruferin die Frau Peisenberger. Schönen guten Abend, Frau Peisenberger.
Ja, grüß Gott. Also ich möchte nur ein paar Worte sagen. Ich habe das jetzt ganz kurz erst eingeschaltet in der Sendung. Ich höre sie immer wieder. Und zwar bezüglich Depressionen. Ich habe in meinem Jugendalter, also vor 22 Jahren, 10 Jahre mit Unterbrechungen, immer wieder mit Depressionen zu tun gehabt. Und stamm vom Land. Und das war natürlich ganz eine bestimmte Situation. Ein junger Mensch mit einer Krankheit, unter Anführungszeichen, die man nicht sieht, äußerlich.
Ja.
Und wie es damals ausgeschaut hat, ich muss mein Laptop lang Medikamente nehmen. Und wie jetzt die zwei Sprecher, der Herr und die Dame, gesagt haben, Medikamente müssen sein. Und der zweite Teil ist, dass man sehr viel selber dazu beitragen muss. Und das persönliche Umfeld. Also ich glaube, die Familie und Freunde sind auch sehr wichtig. Und mittlerweile bin ich verheiratet. Glücklich verheiratet, habe 3 Kinder und es ist eigentlich ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen.
Frau Peisenberger, darf ich schnell was fragen? Sie sagen, Sie haben das Problem mit Depressionen gehabt. Das heißt, jetzt haben Sie es nicht mehr?
Nein. Also ich habe über einen Zeitraum von ungefähr 10 Jahren und dann wieder das dritte Kind gerade gehabt, müssen nehmen, weil es ziemlich starke persönliche Ansprüche waren an den Alltag. Mittlerweile helfe ich mir so durch mittels Naturheilmittel, Kräuter. Es gibt so viele verschiedene Sachen und auch mit Bioenergetik. Also man muss sich nur auf den Weg machen und vor allem, was ich mitraten würde und täte, ich habe auch Leute kennengelernt, Junge, die sich wirklich passiv verhalten haben und immer nur zum Arzt gegangen sind, damit sie wieder seine Pension kriegen. Also das würde ich niemals machen und auch nicht raten, weil es stehen so viele Möglichkeiten offen und man kann seinen Lebenstraum erfüllen. Das möchte ich einfach sagen, die Leute, die vielleicht mittendrin sind, ja, anschließen möchte ich mich an die zwei Redner, dass es wirklich wertvoll ist, wo man so eine Krankheit besitzt, wo man es auch nicht irgendwie zu dem Zeitpunkt erkennt. Aber es tun sich Ressourcen auf, die man vorher nie glaubt.
Danke ja, vielmals, so Frau Geisenberger.
Sie haben sehr viel zusammengefasst, was Ihre Vorredner auch schon betont haben, dass es Medikamente gibt, die sehr gut wirken, dass es notwendig ist, ein hohes Maß auch an Eigeninitiative zu beitragen. Wichtig ist auch, dass sie doch sehr viel Hoffnung geben, dass man auch zum Beispiel 3 Kinder kriegen kann, dass das alles kein Problem ist, wenn man Depressionen hat, dass man ein ganz normales und auch ein sehr positives Leben lebt. Und das, was Sie auch noch gesagt haben, dass es eben in vielen Fällen sehr, sehr positive Verläufe gibt, wo man zwar als junger Mensch einmal so eine Episode durchlauft, aber in weiterer Folge dann sehr, sehr beschwerdefrei und sehr, sehr positiv leben kann.
Herr Dr. Paulus, gibt es auch Fälle, wo man sagen kann, naja, wenn das in so jungen Jahren auftritt, nach Abschluss der Pubertät ist vielleicht alles anders oder bei Hormonumstellungen, gibt es diese Hoffnung, dass es von selbst sozusagen wieder verschwindet?
Die Betroffenen haben ja einen großen Leidenszustand und es steht ja auch viel am Spiel, zum Beispiel, dass man eine Klasse nicht unnötig wiederholen muss, zum Beispiel, wenn man in der Schule ist. Ich würde das Risiko, dass es nicht von selbst abklingt, ist unvergleichlich höher, als wenn man quasi jetzt auf eine Spontanheilung wartet. Darauf würde ich nicht, wenn das stärker ausgeprägt, bei leichten Formen kann man zuwarten, aber da muss man sich auch daran orientieren, ob man sozusagen das, was man im Tag einfach zu leisten hat, wirklich gut leisten kann und ob es dann schon beschwerlich wird.
Was würden Sie jetzt zum guten Schluss noch empfehlen? Sie haben schon gesagt, ausreichend Bewegung, schauen, dass man Licht bekommt. Noch ein Tipp?
Grundsätzlich, ich glaube, die Depression ist eine Störung des Biorhythmus. Das ist einerseits etwas, was in der Natur liegt, das heißt, dass man einen Schlaf hat, dass man Appetit hat, dass man Energien hat, aber der Rhythmus ist auch etwas, was man selbst sehr stark ermöglichen kann.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Dr. Paulus. Ich bedanke mich bei den vielen Anrufern und den offenen Schilderungen, die wir gehört haben. Gute Nacht wünsche ich Ihnen.